Dass mein Wirken und mein Schicksal. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zur heutigen Andacht aus Zürich grüßen wir alle unsere teuren Glaubensgeschwister, die überall auf der ganzen Erde zerstreut leben, in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind dem Herrn für die Technik, für die Live-Übertragungen über das Internet innig dankbar, dass die letzte wahre Botschaft von allen Völkern, Sprachen und Nationen gleichzeitig gehört werden kann. Wie wunderbar, dass auch die widrigen Umstände in dieser bösen Zeit es nicht verhindern können, dass Gottes heiliges Wort die Enden der Erde erreicht hat. Der Herr ist so treu. Er hat uns bis zum heutigen Tage gnädiglich durchgetragen und er wird es auch weiterhin tun. Der Herr ist und bleibt unsere Zuflucht und Stärke. Welch ein Vorrecht, dass wir in dieser ernsten Zeit unser ganzes Vertrauen nach wie vor auf den Herrn setzen dürfen, damit wir nicht zu Schanden werden. Im 2. Korinther, im 1. Kapitel, berichtet Paulus, was Gottvertrauen selbst in Todesgefahr bedeutet und bewirkt. Es steht dort geschrieben, Zweiter Korinther, 1. Kapitel, ich lese von Vers 8 bis 10. Wir möchten euch nämlich, liebe Brüder, über die Trübsal, die uns in der Provinz Asien betroffen hat, nicht in Unkenntnis lassen, dass nämlich das Leid so übergewaltig, so unerträglich schwer auf uns gelastet hat, dass wir sogar unser Leben verloren gaben. Ja, wir selber hatten es schon für ausgemacht gehalten, dass wir sterben müssten. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus einer so großen Todesgefahr errettet und wird uns auch fernerhin erretten. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, dass er uns auch in Zukunft erretten wird. Mir ist neu groß geworden, dass auch wir noch lernen müssen, nicht auf Menschen und nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Weiter möchte ich vor dem Gebet ein Wort Gottes aus 1. Korinther 15 lesen. 1. Korinther 15, ich lese von Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Doch nicht das Geistliche kommt dabei zuerst, sondern das Seelische, danach erst das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist irdisch, der zweite Mensch ist der Herr im Himmel. Wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen Und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen. Das aber versichere ich euch, liebe Brüder, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Auch kann das Vergängliche nicht die Unvergänglichkeit ererben. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden. Im Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß, denn die Posaune wird erschallen und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Denn dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist aber die Sünde und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg verleiht durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, werdet fest, unerschütterlich und beteiligt euch allezeit eifrig am Werk des Herrn. Ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Soweit dieses kostbare und heilige Wort Gottes. Wir wollen beten. Gnädiger himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir, dass wir immer noch in der Gnadenzeit, in den letzten Tagen des Heils und der Zubereitung leben dürfen. Wir danken dir für die letzte Botschaft, für alle göttlichen Wahrheiten, die neu auf den Leuchter gestellt wurden. Wir danken dir für das unverfälschte Wort der Wahrheit, das uns frei gemacht hat. Du bist der Sieger von Golgatha. Du hast sogar den Tod verschlungen in den Sieg. Dank sei dir, dass du auch uns den Sieg verleihst durch unseren Herrn Jesus Christus. Herr, du siehst alle Probleme, alle Schwierigkeiten und Nöte. Du siehst auch unser Zu-Kurz-Kommen. Geliebter Herr, du weißt, was jeder von uns benötigt, damit wir mit deiner Hilfe das glorreiche Ziel erreichen. Sei uns heute besonders gnädig und barmherzig und segne dein Volk auf der ganzen Erde über Bitten und Verstehen aus dem Reichtum deiner Gnade. Segne und stärke auch deinen treuen Knecht und berühre ihn auch dem Leibe nach. Wir danken dir, dass du auch heute wiederum göttliche Belehrung unter der Salbung des Heiligen Geistes aus Gnaden schenkst, damit dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu es heute gepredigt wird. Danke, Herr, für die große Gnade, dass uns ein liebliches Los und ein herrliches Erbteil gegeben wurde. Dir, dem allein wahren Gott, gebührt alle Ehre, aller Lobpreis, aller Dank und alle Anbetung. In Jesu Namen. Amen.
Auch ich möchte euch alle sehr, sehr herzlich grüßen. Bruder Baumgartner hat ja ein herrliches Wort gelesen. Es gibt zwei Kapitel in der Bibel, die das, was bei der Wiederkunft des Herrn geschieht, ganz genau beschreiben. Das eine haben wir eben mitgelesen aus 1. Korinther 15. Das zweite steht im 1. Thessalonicher im 4. Kapitel und sind diese Bibelstellen ja bekannt, und wir freuen uns darüber, dass sie bald, ja sehr bald in Erfüllung gehen werden. Heute nehmen wir kurz einen Blick auf das, was im Moment vor sich geht. Wir alle sind betrübt darüber, dass wir zu Ostern keine Versammlungen, geschweige internationale Versammlungen haben können. Das Leben eines gläubigen Menschen besteht doch darin, dass die Versammlungen zur Hauptsache werden. Es steht doch geschrieben, verlasset eure Versammlungen nicht, umso mehr ihr das Ende nahen seht. Und wir leben jetzt in einer Zeit, in der so viele Vorschriften gemacht werden, so dass es gar nicht möglich ist, die Versammlungen biblisch abhalten zu können. Auf der anderen Seite sind wir dankbar für all die Predigten Bruder Brenhems aus den 60er Jahren, dankbar für die Predigten, die wir aus den 70er und 80er Jahren haben. Gott hat es ja so geführt, dass alle Gottesdienste aufgenommen worden sind. Ich denke besonders an den vergangenen Mittwoch, als wir die Predigt über Internet in der ganzen Welt hören konnten, die ich 1984 in Zürich gehalten habe. Die Hauptsache war das Zeugnis Gottes. Das Zeugnis, das Gott über unseren Herrn abgelegt hat, sei es bei der Taufe im Jordan. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann auf dem Verklärungsberge: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Und dann haben wir ja gesehen, wie der Apostel Johannes dieses Zeugnis ausgeführt hat. Und wer das glaubt, was Gott gesagt hat, der wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat uns das ewige Leben aus Gnaden geschenkt. Und dieses Leben ist hier auf Erden im Sohne Gottes offenbar geworden. Und wer den Sohn Gottes aufgenommen hat, der hat das ewige Leben. Einfach dankbar, dass wir durch Übertragung an jedem Mittwoch, an jedem Samstag und Sonntag die alten Predigten abspielen können und jedes Mal neu gesegnet werden. Für die Osterzeit haben wir Folgendes beschlossen: So Gott will, werde ich auf Karfreitag, den 2. April, Bezug nehmen. Der 2. April hat auch für mich eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und so werden wir dann am kommenden Wochenende, am Samstagabend und dann am Sonntagvormittag eine Live-Übertragung haben. Kommen wir noch ganz kurz auf unsere Zeit zurück. Wir denken da an Römer 8. Die ganze Schöpfung seufzt. Wir seufzen und tragen ein inniges Verlangen danach, dass der Herr kommt und uns heimholt. Doch vorher muss unsere Zubereitung geschehen und wir sind dem Herrn dankbar, dass wir immer wieder darauf hinweisen können, ja müssen, dass bei dem ersten Kommen Christi ein göttlicher Auftrag ausgeführt wurde aufgrund der Verheißung, dass ein Bote den Weg des Herrn bereiten wird. So steht's doch noch heute in Malachi, dem 3. Kapitel, geschrieben und ebenso in Jesaja Kapitel 40. Als die Zeit erfüllet ward, bekam Johannes der Täufer den Auftrag gemäß diesen Verheißungen, den Weg des Herrn zu bereiten. Und wir haben darüber schon oft gesprochen. In unserer Zeit ist die zweite Verheißung in Erfüllung gegangen. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Brüder und Schwestern, ihr könnt euch nicht vorstellen, was in mir vor sich geht, wenn ich daran denke, dass die Jünger, unseren Herrn und Erlöser, in Matthäus 17, Vers 10 gefragt haben: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Für die Schriftgelehrten war es die Verheißung, dass der Prophet Elia kommen sollte. Das Missverständnis ist nie gut zu machen gewesen, bis auf den heutigen Tag. Die Verheißung für das erste Kommen Christi ist doch nicht Malachi 4, sondern Malachi 3. Und damals haben die Schriftgelehrten die verkehrte Bibelstelle genommen und darauf gewartet, dass Elia kommen soll. Und bis zum heutigen Tage warten die Juden auf Elia, der kommen soll, weil die Schriftgelehrten Irrlehrer waren. Sie hatten keine göttliche Offenbarung und haben das Volk irre geführt. Als Johannes der Täufer gefragt wurde, bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Die Antwort war klar und deutlich. Als er dann gefragt wurde, wer bist du denn, gab er die Antwort in Johannes 1, Vers 23. Ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Die beiden für den Zeitpunkt gegebenen Weissagungen erfüllten sich hundertprozentig. Der Herr hat es selber bestätigt, dass er seinen Knecht und Propheten vorausgesandt hat, der ihm den Weg bereitet hat. Ihr könnt zu Markus 1 von Vers 1 bis 3 gehen. Brüder und Schwestern, ich wiederhole mich, was es für mich bedeutet, dass Menschen, auch die Schriftgelehrten in dieser Zeit, die Verheißung, die Hauptverheißung nicht erkennen, sondern ihre persönlichen Deutungen für die Endzeit haben. Was immer für die Endzeit bestimmt worden ist, können wir nachlesen, besonders auch in Lukas 21, dass sogar Seuchen kommen werden, wie in Vers 11 geschrieben steht. Hungersnöte, Ratlosigkeit, teure Zeiten, alles wird anders werden, Klimawandel, alles wird anders, nichts wird mehr sein, wie es war. Alles ist vorausgesagt worden, auch mit Israel. Der Feigenbaum sollte saftig werden und neues Leben bekommen. Alles ist geschehen. Seit 1948 haben wir den Staat Israel. Alles ist doch in Erfüllung gegangen. Und ich denke daran, wie viele TV-Prediger haben all diese Themen in ihren Programmen. Wer aber hat die Hauptsache im Programm, die der Gemeinde verheißen worden ist? Heute geht es nicht nur darum, zu wissen, was Gott allgemein vorausgesagt hat, dass es geschehen sollte. Heute geht es darum, was Gott der Gemeinde verheißen hat. In Apostelgeschichte 3, 19 Unser Herr bleibt im Himmel bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner Propheten vorausgesagt hat. Und die Verheißung, die wir schon erwähnt haben, dass Gott einen Propheten am Ende der Gnadenzeit senden würde, um das Herz der Kinder Gottes zum Glauben der apostolischen Väter zurückzuführen und dem Herrn ein wohlgefälliges Volk zu bereiten. Das ist doch die Hauptverheißung für unsere Zeit. Und deshalb sind wir dankbar, dass Gott, der Herr, seinen Knecht und Propheten, Bruder Brenhem, gesandt und tausendfach bestätigt hat. Man kann in den 1200 Predigten nachhören, wie Gott, der Herr, diesen Mann gebrauchen konnte. Ihr Lieben, genau wie unser Herr und Erlöser sagen konnte, nicht ich bin es, der diese Werke tut, sondern der Vater in mir tut seine Werke. Genauso geschah es in unserer Zeit. Nicht ich, William Branham, tue diese außergewöhnlichen Werke, sondern der lebendige Gott, der durch seinen Geist in mir wohnt, der tut diese Werke. Ich habe es mit Absicht in der Einzahl erwähnt, denn Gott, der Herr, hat tatsächlich Bruder Brenhem in derselben Weise mit dem prophetischen Dienst gebrauchen, ja segnen und zum Segen setzen können. Noch einmal auf die Zeit, in der wir jetzt leben. Noch nie ist solch eine Ratlosigkeit, Planlosigkeit, alles ist nicht mehr, wie es war. Beratungen werden durch die Nächte hindurch geführt und immer wieder kommen neue Dinge hervor, über die verhandelt und beraten werden muss. Brüder und Schwestern, wir haben es durch die Gnade Gottes erkannt, dass in dieser Zeit besonders der Ausspruch unseres Herrn betont werden muss. Wenn ihr das alles geschehen seht, dann hebet eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Genauso können wir es ehrlich und aufrichtig sagen: Selig sind die Augen derer, die es sehen, die Ohren derer, die es hören. Betonen wir es noch einmal: Gott hat Gnade geschenkt, dass wir in dieser Zeit nicht irregeführt wurden, sondern aus Gnaden durch den Heiligen Geist in die Verheißungen hineingeführt wurden, die der Gemeinde Jesu Christi, der Gemeinde der Erstgeborenen, die als Brautgemeinde bezeichnet wird, gegeben worden sind. Und deshalb ist ja Bruder Branham beauftragt worden, schon im Juni 1933, die göttliche Botschaft der Gemeinde zu bringen, damit die Herausrufung, die Absonderung, die Zubereitung geschehen kann und die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Kommen wir jetzt, geliebte Brüder und Schwestern, in dieser Andacht von Zürich aus auf den Einleitungstext aus 1. Korinther 15 zurück. Wir sind dem Herrn von ganzem Herzen dankbar. Wir schauen hier in Zürich auf 50 Jahre zurück, in denen an jedem letzten Sonntag des Monats die Versammlungen stattgefunden haben. Wir schauen auf eine Zeit zurück, in der Gottes heiliges Wort hier in Zürich verkündigt worden ist. Und wir danken dem Herrn besonders für unsere dienenden Brüder hier, ob es Bruder Baumgartner ist, ob es Bruder Keller ist, ob es Bruder Scherer ist, auch die Brüder, die schon beim Herrn sind, Bruder Graf und alle Brüder, die im Laufe der Jahre hier waren. Es war doch so, dass ich an jedem ersten Sonntag des Monats in Krefeld gepredigt habe und an jedem letzten Sonntag des Monats in Zürich. In der Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem letzten Sonntag war ich unterwegs. Und ein Bruder aus Frankreich hat uns eine E-Mail geschickt, ob wir tatsächlich zeigen und nachweisen können, dass Bruder Frank in 165 Ländern gepredigt hat. Und was haben wir getan? Wir haben Bruder Tati in Brüssel darum gebeten, uns die Länderaufstellung zu senden. Er hat uns die Liste mit allen 195 Ländern senden können. Und wir haben all diese Länder anzeichnen können, in denen ich gepredigt habe. Gott hat es einfach in den 55 Jahren seit 1965, 66 so geführt, dass die Botschaft bis an die Enden der Erde getragen werden konnte. Und das war nötig, damit der Kontakt hergestellt werden konnte, damit jetzt alle sich zuschalten können in allen Ländern der Erde. Einfach gewaltig, denn so gehen zwei Bibelstellen in Erfüllung. Verzeiht, wenn ich Bibelstellen gesagt habe. Die eine kennen wir alle ganz genau. Das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern, nicht nur in den USA oder in Europa, sondern allen Völkern auf Erden gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Genauso ist es Bruder Branham gesagt worden, dass die letzte Botschaft des Wortes Gottes weltweit verkündigt werden würde. Und genau das ist geschehen. Nicht nur eine Botschaft allgemein. Und dazu möchte ich aus 1. Korinther, dem 15. Kapitel, auf die ersten drei Verse hinweisen. Hier steht tatsächlich in unseren Bibelübersetzungen nicht Evangelium, sondern Heilsbotschaft. Sehr, sehr wichtig. Nicht nur eine Bekanntmachung, nicht nur ein Evangelium. Heute haben alle ein Evangelium, alle ihr eigenes Evangelium. Doch es geht um mehr. Es geht tatsächlich darum, dass die göttliche Heilsbotschaft verkündigt wird. Ich lese hier den ersten Vers. Ich weise euch, geliebte Brüder, darauf hin, dass die von mir verkündigte Heilsbotschaft, verkündigte Heilsbotschaft, mögen alle Brüder, die in andere Sprachen übersetzen, mit uns Geduld haben. Wir erheben uns nicht über andere. Aber unser Bibelübersetzer war ein Bekehrter, ein wiedergeborener Mann, der die Gnade Gottes persönlich erlebt hat. Und Brüder und Schwestern, wir dürfen es sagen, 113 Mal wird das Wort Heilsbotschaft in der Bibel wiedergegeben, weil es so wichtig ist. Heute reden alle von einer Botschaft. Und was sagen sie? Was lehren sie? Nichts als Unheil ist in all den Botschaften, die verkündigt werden. Und sagen wir auch das ganz deutlich, dass alle, die sich auf Bruder Branham berufen, irre gegangen sind. Nur wer sich auf Gott und Gottes Wort berufen kann, der kann nicht irre gehen. Und was geschieht heute? All die Irrlehren über sieben Donner und über alle möglichen Themen, wo sie meinen, der Prophet habe dies und der Prophet habe jenes gesagt. Der Prophet, auch das werden wir beim nächsten Mal wiedergeben. Ich habe es mir schon notiert, wie oft der Prophet gesagt hat. Und Offenbarung 22, Vers 19 wiederholt hat, dass dem geschriebenen Wort absolut nichts hinzugetan werden darf. Das hat er nicht einmal, das hat er 100 Mal so gut wie einmal gesagt. Und Brüder und Schwestern, was ist mit all den Brüdern, die sich auf Bruder Branham berufen und bei der Einleitung eines Gottesdienstes drei Verse aus der Bibel lesen und dann die Bibel zumachen und aus den Predigten Bruder Brenhams vorlesen, aus den Zitaten, die sie missverstanden haben, ihre eigenen Irrlehren machen. Dies ist die Zeit, in der alle wahrhaft Gläubigen zu Gott, zum Wort zurückkehren müssen. Bitte, geliebte Brüder und Schwestern, ich habe einen göttlichen Auftrag. Ich habe eine Verantwortung vor Gott, für die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ich muss es ein für alle Mal sagen und muss es wiederholen. Die wahre Gemeinde ist eine Wortgemeinde, wie der Bräutigam das geoffenbarte heilige Wort war. So wird jedes Wort Gottes, das uns verheißen wurde, aus Gnaden wahr. Und wie ich oft genug gesagt habe, es gibt keinen Menschen auf Erden unter allen Brüdern, die sich zu Wort gemeldet haben, gibt es keinen, der in so vielen Versammlungen Bruder Brenhams in Europa und in den USA war. Es gibt keinen einzigen, dem Bruder Brenham einen Auftrag gegeben hätte, nach Los Angeles zu gehen. Keinen einzigen, dem Bruder Brenham auch nur einen einzigen Auftrag gegeben hätte. Keinen einzigen, der zu ihm gekommen wäre, nachdem er persönlich einen Auftrag bekommen hat, um dann die Bestätigung zu bekommen, wie Bruder Frank es getan hat mit dem Erlebnis vom 2. April 62. Doch hier geht es heute darum, noch einmal zu betonen, dass ein wahrer Knecht Gottes die Menschen mit Gott verbindet, nicht mit sich selbst, sondern mit Gott verbindet. Deshalb sind wir Botschafter an Christi Stadt. Auch Bruder Brenhem war doch nicht Christus. Das wäre Gotteslästerung. Er war ein Botschafter Christi, ein Prophet Gottes, ein Mann Gottes, der uns in Verbindung mit Gott, mit Gottes heiligem, geoffenbarten Wort in Verbindung gebracht hat. Auch das sage ich aufrichtigen und ehrlichen Herzens. Als ich 1949 zum ersten Mal über den Dienst Bruder Brenhams gehört habe. Und das von einem Mann, der in Hollywood ein angesehener Filmmann war, der gefilmt hat, der dabei war, als die Bombardierung über Nagasaki und Hiroshima stattfand, der mit im Flugzeug gesessen, der fotografiert hat, welche Ausmaße, was da bei der Zerstörung, der Bombardierung geschah. Und dieser Mann kehrte zurück, kam in eine Versammlung Bruder Brenhams, hat sein Leben Gott geweiht, ist im tiefsten Inneren ergriffen worden und wurde auf der Stelle geistgetauft und hat für viele, auch in Hamburg, für und um die Geistestaufe gebeten. Aber dieser Mann hat Zeugnis abgelegt von dem Dienst, den er persönlich miterlebt hat. Seit der Zeit bin ich doch mit dem, was Gott getan hat, vertraut gewesen und gemacht worden. Also fassen wir es zusammen. Es ist eine göttliche Heilsbotschaft. Und ich sage es hier vor dem Herrn. Eine Botschaft, die das Heil Gottes nicht als Mittelpunkt in sich trägt, ist keine göttliche Botschaft. Eine göttliche Botschaft wird Jesus Christus, die vollbrachte Erlösung, zum Mittelpunkt der Verkündigung haben. Also, geliebte Brüder, seid uns nicht böse, wenn in unseren Übersetzungen nicht der Wortbegriff Evangelium, sondern Heilsbotschaft geschrieben steht. Dann noch der Punkt, der berührt werden muss. Wir haben ja in dem Einleitungswort, das wo der Baumgartner gelesen hat, besonders von der Wiederkunft Jesu Christi gehört. Und hier im 1. Korinther, im 15. Kapitel, in Vers 3 und 4, das Zeugnis Jesu Christi, nämlich, dass Christus gemäß der Heiligen Schrift gekreuzigt und gemäß der Heiligen Schrift am dritten Tage auferstanden ist. Immer die Betonung gemäß der Heiligen Schrift, gemäß der Heiligen Schrift. Gemäß der Heiligen Schrift geschieht auch jetzt die Herausrufung. Gemäß der Heiligen Schrift muss jetzt die vollkommene Korrektur lehrmäßig stattfinden. Es geht nicht anders. Sei es über Gottheit, Taufe, Abendmahl, über alle biblische Lehren muss jetzt gemäß der Heiligen Schrift, seid einmal ehrlich. Und ich werde ja irgendwann, so Gott will, in Zukunft auch auf die einzelnen Lehren zu sprechen kommen, die zum Beispiel von Apostelgeschichte 2, 38 abgeleitet worden sind in den verschiedenen Kirchen. Alle haben sich Schriftstellen genommen, zum Beispiel die Schriftstelle aus Apostelgeschichte 2, denn diese Verheißung gilt euch und euren Kindern. Und die Landeskirchen nehmen diese Schriftstelle und sagen, ja, es gilt auch unseren Kindern. Also können wir unsere Kinder taufen. Und das, was dann geschieht, weil sie sich auf dieses Wort, die Verheißung gilt auch unseren Kindern, berufen. Aber sie taufen nicht. Sie besprengen dreimal mit Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber berufen sich auf die Bibelstelle, auch euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Brüder und Schwestern, wenn ich daran denke, wie viele Bibelstellen zu Irrlehren missbraucht werden, dann werde ich böse. Dann geht etwas in mir vor sich, das ich euch nicht erklären kann. Es tut einfach weh. Und so wie damals die Schriftgelehrten sagten, Elia muss kommen, hätten sie nicht nachlesen können, was über den Tag des Herrn geschrieben steht. dass die Sonne sich verfinstern wird, der Mond in Blut verwandeln. Sie haben nicht auf den Messias als Erlöser gewartet, sondern auf den Tag des Herrn. Was soll ihnen der Tag des Herrn denn bringen? Lest doch nach, was über den Tag des Herrn geschrieben steht. Ob in Jesaja 13 von Vers 6 oder all den vielen Bibelstellen, was über den Tag des Herrn geschrieben steht. Aber Brüder und Schwestern, sagen wir es in der Zusammenfassung noch einmal. Bruder Baumgartner hat Vers für Vers gelesen und wir alle können zu Hause nachlesen, wie deutlich hat der Apostel Paulus alles niederschreiben können. Hätte es gestern geschrieben haben können, so dass wir es heute lesen können. Die ganze Heilige Schrift ist doch so zeitnahe, so lebendig, so geschrieben, dass wir sie jetzt erkennen. Jetzt geht alles in Erfüllung. Auch darüber haben die Irrlehrer ihre eigenen Lehren verbreitet, aber die Wiederkunft des Herrn wird genauso stattfinden wie in den Versen aus 1. Korinther 15 vorgelesen wurde. Dank sei dem lebendigen Gott für sein teures und heiliges Wort. Dank sei Gott für die Belehrung, für die Einführung, für die Offenbarung. Dank sei Gott, dass er sein Wort eingelöst und seinen Knecht und Propheten in unserer Zeit gesandt. Und dank sei Gott, dass er so viel Zeit verstreichen lässt, bis er wiederkommt. Und seid ehrlich, wäre der Herr schon vor 20 Jahren, vor 40 Jahren wiedergekommen, wie viele von den Zuhörern wären nicht dabei gewesen. Und deshalb schreibt Petrus, dass Gott Geduld hat, bis die Letzten gerufen werden. Dank sei unserem Herrn. Meine persönliche Glaubensüberzeugung ist, dass die Wiederkunft des Herrn ganz, ganz nahe ist. Aber genauso muss gesagt werden, dass alle Gläubigen nüchtern bleiben müssen im natürlichen und im geistlichen Leben. Niemand darf zu mir kommen und über einen Chip reden. Niemand darf zu mir kommen und über Impfung reden. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Dafür habe ich gar keine Zeit. Und diejenigen, die vom Chip reden, sollen sich zu Herzen nehmen, dass das Mahlzeichen des Tieres erst nach der Entrückung einsetzen wird und nicht vorher. Vergesst den Chip, vergesst alle Diskussionen, jeder entscheide für sich vor seinem Gott und lasse jeden anderen in Ruhe. Also möge Gott, der Herr, segnen, sagen wir es noch einmal, Dank sei dem Herrn für sein teures und heiliges Wort. Dank sei dem Herrn dafür, dass alle Welt mithören kann und Anteil haben an dem, was Gott gegenwärtig tut. Lasst mich noch einmal bekannt geben, dass wir, so Gott will, am kommenden Wochenende den Karfreitag mit übernehmen und dann am Samstagabend und Sonntagvormittag Live-Übertragungen haben werden. Und ich möchte jetzt schon ankündigen, dass am Mittwoch, den 14. April, eine ganz besondere Sendung über die 10 Gebote laufen wird, die ich 1996 in Prag gehalten habe. Damals wurde es in die tschechische Sprache übersetzt. Wir haben nur das, was ich in deutscher Sprache gesagt habe, in der Kapelle, in der Jan Hus 100 Jahre vor Ausbruch der Reformation gepredigt hat. In der Kapelle hatte ich das große Vorrecht, besondere Vorträge der ganzen Nation zu halten und dann auch das Interview mit und über die 10 Gebote. Gott, der Herr, segne alle. Und am Schluss gebe ich alle Grüße aus aller Welt wieder zurück in alle Welt. Und ich freue mich über jeden Anruf. Ich freue mich über jede E-Mail. Wir sind und bleiben im Herrn verbunden. Er vollendet sein Werk mit seiner Gemeinde in unserer Zeit. Maranatha, gelobt und gepriesen sei unser Herr. Ja, komme bald, Herr Jesus. Seid gesegnet mit dem Segen des allmächtigen Gottes in Jesu heiligem Namen. Amen.
Wachet auf, ruft uns die Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem, Mitternacht heißt diese Stunde, sie rufen uns mit hellem Munde. Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohl auf der Bräutigam kommt, steht auf, die Lampen nimmt. Halleluja, macht euch bereit zu der Hochzeit. Ihr müsstet ihm entgegengehen. Sieh uns deine Gäste nahe, das Mahl der Liebe zu empfangen, das Himmels Kraft den Seelen reicht. Volles Glück und ewiges Leben willst du Kraft deiner Liebe uns geben, der keine Lieb auf Erden gleicht. Gabst du nicht uns zu gut, dahin dein Fleisch und Blut, du Erbarme, Dank, Dank sei dir, Herr Jesus, hier. Und einst beim Himmelsmahl dafür. Hoffnungsvoll auf deinen Wegen geht mir der Herrlichkeit entgegen, die du uns dort bereitet hast. Und in Kraft der Geistesspeise trägt jeder gern zu deinem Preise dein sanftes Joch ihm. leichte Last, so für uns dein.